wenn man jetzt eine orgastische Erfahrung vielleicht auch nochmal definiert als eine unfassbare, intensive Körpererfahrung, die einfach ein transzendentes Erlebnis sind. Also ich will jetzt hier nicht zu esoterisch klingen, aber einfach wirklich eine Grenzerfahrung, eine Schwellenerfahrung auch auf der körperlichen Ebene in andere Welten hineinzublicken. Das ist für mich Geburt.
Hallo im Hebammensalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammennähkästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
Ja, endlich ist es soweit. Schon ganz schön lange in unserem Kopf.
Ja, aber wir haben ja immer keine Zeit.
Ja, das stimmt. Also ich bin Sissi.
Ich bin Karin.
Und wie viele Wochenbettväter immer zu mir sagen, da kommt Hebamme Sissi Rasche. Und genau. Gegenüber sitzt mir Hebamme Karin Dannhauer.
Ja,
genau. Und viele haben immer Probleme mit ihren Namen, deshalb sage ich ihn euch jetzt nochmal richtig. Es heißt Karin und nicht Karen.
Und nicht Karen.
Ja, das ist immer lustig.
Karin, oder?
So. Ja, genau, das ist ein sehr schöner Name und deshalb ist es mir wichtig, dass das einmal gesagt wurde, wie er ausgesprochen wird.
Und ich nenne dich Sissi.
Ja, genau. So, und wir sind jetzt bei unserer ersten Folge und wir haben uns, wie wir so sind, eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber wir wussten, wir möchten gleich mit was Richtigem starten.
Ja, wir sitzen hier im Hebammensalon. Und im Hebammensalon unterhalten Sissi und ich uns über Hebammenthemen, plaudern aus dem Nähkästchen, erzählen die wirklich wichtigen Dinge.
Und beantworten eure Fragen.
Genau, auch das.
Und wollen einfach unsere Arbeit, die wir ja schon ziemlich lange machen, einfach mal klar auf den Punkt bringen und vor allen Dingen auch alle Tabuthemen, die einfach doch immer wieder so ein bisschen hinterm Vorhang sind und dann einen doch keiner so richtig erzählt, die wollen wir hier ansprechen und zwar auf unsere doch manchmal auch sehr
unnachahmliche,
provozierende
Art. Wir reden Klartext
genau.
Und Tacheles.
Genau, und deshalb sind wir der Hebammensalon. Danke für diesen wunderbaren Namen, Karin. Sie hat ihn nämlich sich ausgedacht. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal benutzt, indem wir auf Instagram live gegangen sind. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir ein ziemlich gutes Duo sind. Und
The Beauty and the Beast.
The Beauty and the Beast, also das stimmt ja nur auch nicht. Genau, aber wir sind heute hier. Und
du bist die Beauty.
Nein, das stimmt nicht. Du bist vor allen Dingen ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ne?
Also es ist. Das habe ich tatsächlich nochmal überlegt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich wollte in den alten WhatsApp-Chats nachgucken, aber ich bin erst seit, weiß ich nicht, 2014 bei WhatsApp. Und wir kennen uns auf jeden Fall schon viel länger.
Ja, wir haben uns über eine gemeinsame Freundin eigentlich kennengelernt und ich bin ja wirklich auch jemand so, der immer so ein Netzwerker ist und ich habe dich dann, die hat mir von dir erzählt und vor allen Dingen von deinen tollen Produkten, also von Into Life und ich war ja so gleich so Feuer und Flamme und dann haben wir uns mal auf dem Spielplatz, glaube ich, gesehen. Wieso?
Genau. Also
da hast du gerade deine zweite Tochter bekommen, also die war schon ein paar Monate alt. Aber
du warst schwanger.
Und ich war schwanger, ja. Genau. Und war gleich so, mal wow.
Wieder.
Mal wieder. Nee, das war mein erstes Kind.
Stimmt.
Und da war es einfach so, dass ich das einfach total inspirierend fand, dass du als Hebamme einfach noch so dir dieses zweite Standbein einfach auch, also dass du so eine tolle Linie einfach schon hattest und fand das einfach mega. Und die Produkte sind nach wie vor Hammer. Und ich war gleich so, okay, Karin, ich möchte das für meine Frauen immer haben. Und du hattest diese schönen kleinen Dosen und das war dann immer mein Goodie für meine Frauen.
Okay, ja, das ist vielleicht, also so, was wir sonst noch so machen, das ist vielleicht tatsächlich nochmal Stoff für eine neue Folge.
Für eine neue Folge.
Weil du machst ja auch total spannende Sachen noch so.
Jetzt also lenkt sie schon wieder von sich ab, das ist immer so. Wenn ich über ihre tollen Sachen spreche, die sie macht, schon seit so vielen Jahren, lenkt sie immer ab. Also genau, aber davon erzählen wir euch ein anderes Mal. Aber wir haben heute ein super Thema.
Wir haben ein Knallerthema. Wir schweifen total ab. Wir haben nämlich ein Knallerthema. Wir reden nämlich heute über Orgasmic Birth.
Ja, unser erstes Podcast-Thema für den Hebammen-Salon haben wir uns gedacht, steigen wir gleich mal richtig ein, ne? Also so richtig. Und zwar Orgasmic Birth. Und Karin, leitest du uns mal ein?
Stimmungsvoll. Ja, was ist Orgasmic Birth? Keine Ahnung. Man kann sich da ja etliches drunter vorstellen. Es ist vielleicht vieles auf einmal. Es ist ein Mythos, bestimmt. Da können wir gleich drüber sprechen. Es ist vielleicht auch eine Verheißung. Es ist vielleicht auch etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil man es nicht zusammenbringt. Was hat denn Geburt mit Orgasmus zu tun? Also, und das fände ich, wäre schon viel zu kurz gegriffen, aber dazu vielleicht gleich mehr. Ja, und es ist auf jeden Fall was, wo wir dachten, Sex sells und das ist toll für unsere erste Folge. Nein, sondern es ist auf jeden Fall was, wo man denkt so, hey, okay, wir verstehen oder wir meinen damit vielleicht, können wir damit anfangen, dass eine Geburt eben vieles ist natürlich, aber sie ist auch ein Teil des sexuellen Lebens einer Frau.
Also ja, und der Weiblichkeit einfach.
Und der Weiblichkeit.
Dieses generelle Tabuthema noch einfach ist ganz lustig, weil ich habe vor ein paar Monaten mit einer ganz alten Freundin gesprochen, die halt einfach jetzt Sexualtherapeutin ist und gerade dieses Thema Frauenpornografie, also generell so, Männer masturbieren, aber Frauen nicht. So, ne? Also so, also tun sie, aber das, darüber wird jetzt
die
nicht
streicheln so, sich so
die
ein
streicheln
bisschen.
Sich und die brauchen das ja nicht so wie ein Mann. Mhm. Ne? Also so, das ist einfach wirklich ein großes Thema und ich glaube halt einfach, dass das einfach mit dazugehört, aber dass darüber halt nicht gesprochen wird. Und was mir auch immer auffällt, gerade bei Geburt, also das ist auch mal so ein Satz, man hat ja so Hebammensätze, die man so im Laufe seiner Hebammenlaufbahn so sagt. Und ist so mein Satz immer so, es gibt halt Leute, die halt Sex mögen in der Öffentlichkeit, die da kein Problem haben, wenn Leute ihnen zugucken. Aber um das auf die Geburt wiederum zu bringen, die meisten Leute mögen es ja intim. Und so sollte Geburt halt auch sein. Intim,
genau,
geschützt.
Genau.
Ja, das ist halt wieder, dass es das da zurückbringt, weil Geburt und Sex haben schon viel auch miteinander zu tun.
Genau, also ich würde vielleicht einmal dazu sagen, haben Frauen multiple Orgasmen unter der Geburt? Tendenziell nicht.
Ja, ich glaube, weil man hat halt den Orgasmus so im Kopf.
Genau,
ne?
Das meine ich damit. Also damit ist eben nicht gemeint, also eine Orgasmic Birth heißt nicht, man hat multiple Orgasmen zwangsweise unter der Geburt, kann vorkommen, bestimmt auch, sondern es geht eben darum, was ist ein Orgasmus eigentlich in Form von, es ist Ekstase und es hat vor allen Dingen Bedingungen, die dahin führen oder die das ermöglichen, nämlich das, was du eben gesagt hast, ne? Intimität, Sicherheit, Privacy, so all diese Dinge.
Und so dieses totale Loslassen.
Genau, also Bedingungen, unter denen man sich gehen lassen kann, genau. Und loslassen kann, sich öffnen kann dem, was kommt und einfach geschehen lassen. So, das sind ja so Hebammenvokabeln, das können wir ja gut, so, ne? Als zentraler Begriff für eine Geburt, was sind Zustände oder Bewusstseinsebenen oder sowas, die ein gutes Gebären ermöglichen, dann sind es ja die gleichen Dinge, das hast du eben gesagt.
Genau.
Und die für guten Sex und für eine gute Geburt hilfreich sind.
Ja, und deshalb schließt sich da halt der Kreis wieder so. Und das heißt nicht, dass eine Geburt nicht schmerzhaft sein kann, so, aber dass man natürlich, wenn man diese Bedingungen schafft, dass man halt schon diesen Zustand des Orgasmus sozusagen, diesem Gefühl halt näher kommt und dass es halt auch Frauen gibt, die das unter ihrer Geburt erleben. Also Frauen, die einfach auch sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist halt auch, was wir als Mütter auch für eine Aufgabe haben, dass wir einfach Sexualität unseren Töchtern, vor allen Dingen auch unseren Söhnen, aber unseren Töchtern einfach als normal ist und auch, dass man darüber reden kann. Also ich finde, das fängt ja wirklich so früh an.
Voll. Und Sex-positive und Birth-positive sozusagen, ja. So aufzuwachsen schon als Mädchen. Ne? Also du hast ja auch Töchter, ich auch, zwei. Meine sind schon ein bisschen älter als deine. Und ich staune und freue mich immer wieder, dass so Hebammentöchter da echt
weit vorne sind,
was das angeht. Also ich
so und das ist aber auch im Kindergarten bei mir immer schon so, dadurch, dass meine mittlere Tochter, ich habe 3 Kinder, aber 2 Töchter und einen Sohn, meine mittlere Tochter, die ist jetzt, wird 8, im Kindergarten schon sehr auf dieses Thema natürlich gepolt war, Geburt, der eigene Körper, dass sie das sehr oft angesprochen hat und dass ich da schon wieder gemerkt habe, wie verhalten das zurückgekommen ist, dass die Erzieherin erschrocken waren, dass sie einfach so genau Bescheid weiß. Und das hatte ich jetzt gerade die letzten Tage mit ihr wieder, weil sie mich nochmal über den Zyklus, das ich ihr versucht habe, in ihrem jetzigen Wissensstand, wie sie es am besten erzählen kann, warum eine Frau blutet und so weiter, ihr erklären kann, dass man eigentlich jeden Monat ein Baby empfangen kann, so, dass ich das einfach total wichtig finde. Ja. Und dann sagte sie mir, aber da muss man ja immer sexen.
Mama, hattet ihr schon mehr als 2-mal Sex?
Ja. Genau. Könnt ihr jetzt mal mehr wieder sexen?
Aber das finde ich ist auch ein spannender Punkt, ne? Weil sozusagen so das Bild, was wir von Geburt haben, ist dadurch ja geprägt. Also wenn man Orgasmic Birth sozusagen jetzt mal als Schocker-Thema irgendwie nimmt, dann ja in erster Linie so, hey, what? Das eine ist geil und das andere ist, also haben wir doch in erster Linie mit Schmerzen und mit Blut, Schweiß und Tränen irgendwie in Verbindung gebracht und nicht mit was Geilem, um das auch in diesem Wortsinne mal irgendwie zu nehmen.
Und wenn Frauen sagen, ich hatte eine wirklich erfüllte Geburt und es war einfach wirklich toll, dann werden sie angeguckt, weil man dann halt denkt, so, das kann ja nicht sein, weil unser Außen zeigt Geburt ja immer mit Schmerz und nicht einfach hervor. Also Sex ist geil und Geburt ist halt einfach eigentlich immer, oh Gott, du musst eine Geburt machen. Also es ist ja keiner, der sagt so, hey, geil.
Freu dich drauf. Ja, und das ist ja letztlich das Bild, nicht nur, ne, also im Kindergarten wachsen wir schon mit bestimmten Dingen auf, so ein Bild, was wir haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass eine Geburt ja wirklich so eine totale crazy Wow-Geschichte ist, wo es Dinge gibt, die wir sonst nicht miteinander verbinden, die dort gleichzeitig möglich sind. Also es ist eben gleichzeitig möglich, dass eine Geburt unglaublich intensiv ist, sodass auch durchaus viele Frauen, also ich auch, sagen würde, Schmerz war durchaus auch ein Thema, aber es war eben gleichzeitig auch total abgefahren und toll. Und ich glaube, das kriegen wir nicht so übereins, dass eine Geburt zwei total eigentlich oder erstmal
auf
oberflächlichen Ebene konträre Sachen miteinander vereint. Und wenn man jetzt eine orgastische Erfahrung vielleicht auch nochmal definiert als eine unfassbare, intensive Körpererfahrung, die einfach sozusagen Schwellen, die einfach ein transzendentes Erlebnis sind. Also ich will jetzt hier nicht zu esoterisch klingen, aber einfach wirklich eine Grenzerfahrung, eine Schwellenerfahrung auch auf der körperlichen Ebene in andere Welten hineinzublicken. Das ist für mich Geburt. Also Frauen sind ja unter der Geburt in einem wirklich anderen Wesenszustand und auch auf Bildern zum Beispiel. Also ich habe gestern nochmal einen Film geguckt, Orgasmic Birth, gibt es einen Film dazu, der ist schon mindestens 10 Jahre alt. Und ich habe den so geguckt und meine Töchter, Mama, was guckst du denn da? Weil auch schon in der Art und Weise, wie eine Frau sich anhört unter der Geburt, ich mache das im Geburtsvorbereitungskurs den Frauen oder den Paaren gemeinsam ja vor,
eine Frau. Und sie sind alle mal tief beeindruckt.
Stöhnt unter der Geburt, wenn man sozusagen nur die Akustik einer beginnenden Geburt, vielleicht nicht so die allerletzte Phase.
Denkt man auch, die hat so, echt Spaß.
Die haben da jetzt Sex und zwar richtig ausdauernd, weil das geht ja über Stunden. Also, und wenn ich das vormache im Kurs, dann merke ich immer schon genauso diese Schwelle. Die werden so ein bisschen unruhig, die Leute rutschen so ein bisschen so hin und her. Es ist so ein bisschen sowas von Fremdschämen, wenn da jemand wirklich so anfängt zu stöhnen. Also die Älteren unter uns werden sich erinnern, Harry und Sally ist ja so ein Film, ich weiß nicht, ob man den noch kennt.
Klar.
Kennt man schon. Ne?
Ja.
Mir fällt das
irgendwann wie alt.
Ich könnte das jetzt hier sozusagen sofort machen und mir würde das null, also ich habe da sozusagen überhaupt keine Hemmschwelle, das zu tun, aber man merkt ja, dass das natürlich was total Privates ist. Also
aber du machst es auch wirklich schön. Also du kannst wirklich schön stöhnen. Das hört sich richtig gut an. Ne?
Ja, mir haben einfach Tausende von Frauen haben das sozusagen ja vorgemacht. Deshalb weiß ich ja, wie das geht. Das vielen Dank an dieser Stelle, an diese ganzen Frauen, die mir so viel beigebracht haben darüber, wie Gebären geht. Aber diese Akustik, also auch da gibt es ja ganz viele Parallelen. Ne? Ja. Eine Frau, die sich gut gehen lassen kann. So, die hat im besten Fall guten Sex und die kann sich auch gut öffnen bei einer Geburt. Mhm. Und diese Akustik ist ja nicht zufällig so ähnlich. Ja. Ne? Also es kommt ja auch, und diese Geräusche, es ist ja auch nichts, was man so macht, weil man denkt, oh, dann mache ich das mal oder so, sondern das kommt im besten Fall ja wirklich total aus den tiefsten Tiefen von innen.
Aber es ist ja, das ist auch wieder so diese Parallele, wenn du Sex hast, kann sich jeder auch, irgendwie findet sich jeder wieder, dass man mal Sex hatte, wo man mega unentspannt ist, weil man die ganze Zeit denkt, Klar. Wie sehe ich jetzt aus, sehe ich gut aus, gerade wenn ich einen neuen Partner habe, ist alles gut, so, weißt du, so, Ja. Dieses so. Perform. Und wenn du dann halt einfach in diesem Flow bist und sagst so, hey, Ja. Ich lasse mich voll gehen und es ist richtig gut und ich denke nicht drüber nach, ob ich jetzt hier eine Speckrolle oder da, weißt du, so, dann ist man richtig so Ja. Frei.
Ja.
Und das kann ich auch immer nur so von meinen Geburten sagen, wenn ich so total mich so darauf eingelassen habe, auf meine Wehen, dann ging das wirklich gut. Und sobald Ja. Ich in dieses angespannte, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott gegangen bin, hatte ich halt einfach einen Schmerz. Und ich meine, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt dreimal eine Geburt hatte, die schmerzlos war. Mhm. Ich will einfach euch nur sagen, dass es halt wirklich ganz viel ist, in das man in diesen Körper reingehen muss. Und ich rede jetzt auch davon, und das wird Karin unterstützen, bei einer Geburt, wo das Kind gut im Geburtskanal liegt, wo jetzt wirklich also alle Sachen auch stimmen, dass wenn man dann wirklich in seinen Körper geht und da mitgeht, dass es einfach viel, viel einfacher ist, als wenn man dann wieder in diesen Krampf geht. Und deshalb Ja. Erinnere ich mich auch und habe mich auch bei meinen Geburten daran erinnert, dass es halt, sobald ich in einer sexuellen Situation war, wo ich total angespannt war, war es einfach nicht schön.
Ja.
Und sobald man wieder in diesem Flow ist, das ist so ein bisschen wie das erste Mal Sex haben nach Geburten. Da ist man auch erstmal wieder so ein bisschen.
Oder das erste Mal Sex haben überhaupt.
Überhaupt, ja.
Also ich habe daran tatsächlich, also ohne Witz, also das ist jetzt sehr privat, aber ich habe tatsächlich daran bei der Geburt ganz viel gedacht. Also so diese oh Gott, und schaffe ich das? Und ist das jetzt cool? Und wie geht das? Mhm. So. Und dass ich sozusagen auch natürlich als Hebamme sowieso ja quasi wusste, was der Trick ist. Der Trick ist, loszulassen, aber das kann man ja nicht machen. Das kommt ja, aber man kann sozusagen für sich die Bedingungen schaffen, dass man in diesen Flow überhaupt reinkommt. Und auf der neurologischen oder auf der endokrinologischen oder auf der neuroendokrinologischen Ebene ist das ja auch was im Gehirn tatsächlich, also im bildgebenden Verfahren oder wie auch immer, ja auch, das kann man ja sehen, was da passiert. Eine Frau unter der Geburt und eine Frau, die Sex hat, sind natürlich ähnliche Hirnareale, es ist auch auf hormoneller Ebene, ne? Es ist genau. Das Oxytocin, was da verantwortlich ist und so. Und es ist einfach dieses Gegenteil, also ne, das Stammhirn macht da was. Und das ist halt nichts, was man machen kann oder beeinflussen kann. Im Gegensatz zu den Gedanken, die du ja eben angesprochen hast, so dieses so, ah, ich muss jetzt richtig und ne, im Sex hier meine Speckrolle oder auch nur die Sorge, gestört zu werden. Mhm. So, hat es an der Tür geklingelt oder oh, ist das Fenster zu oder irgendwie sowas.
Ne, das oder hören ja uns die Nachbarn.
Das meine ich, ne? Ist das Fenster zu im Berliner Hinterhöfen? So, und das ist im Kreißsaal, also wenn wir uns nochmal heutige Bedingungen sozusagen angucken, was wird denn von den Frauen abverlangt, unter welchen Bedingungen sie das mal eben, sich mal eben gehen lassen sollen, dann heißt das ja oft so ein Kreißsaal, wo die Tür halb auf ist, wo irgendwie da ne, auch durchaus mal Leute reinkommen,
die man noch nie vorher gesehen hat
und dann ist komisches Licht da und so. Also das ist auch schon auf dieser relativ banalen Ebene, nenne ich das jetzt mal, unsere heilige Aufgabe ja als Hebamme ist, genau diesen Raum zu schützen, ne, den Frauen diesen Raum zu geben und ihr die Möglichkeit zu verschaffen, dass sie da Bedingungen vorfindet, wo sie so sein kann und wo sie sich gehen lassen kann. Und das sind eben auch äußere, relativ banale Bedingungen, wie die Tür ist zu, das Licht ist gedimmt und die Frau ist in ihrer Intimsphäre beschützt.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Und liegt nicht auf dem Rücken mit der Vulva Richtung Tür.
Es sei denn, sie präferiert das.
Natürlich,
ne? Immer. Also deshalb sind wir offen. Aber klar, das ist einfach total wichtig und das ist unsere Aufgabe. Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Und ich merke das auch gerade, wenn ich Geburtsgespräche jetzt führe. Und manchmal hat man ja Frauen dabei, die bei Geschwistergeburten dabei waren.
Mhm.
Genau, das ältere Geschwisterkind, sagen wir 6 Jahre, und durfte bei der Hausgeburt dabei sein.
Sissi, mal einmal ganz kurz, das ist der nächste Schocker. Kinder dürfen bei der Geburt dabei sein. Mein Gott, man traumatisiert.
Haben ja meine Kinder auch gemacht, damit haben sie auch im Kindergarten in der Schule gegeben.
Ja, das Leben. Meine Tochter hat ja verschlafen. Die wollte das aber auch unbedingt. Und es wäre, also so, aber das ist jetzt wahrscheinlich.
Das ist auch eine Folge.
Das ist nicht eine extra Folge, aber das ist so fancy, dass man darauf kommen kann, dass Kinder bei der eigenen Geburt dabei sein dürfen. Aber das ist nochmal ein spannender Punkt. Also,
ja, aber da sagt ja auch, da sagt natürlich auch jeder, da werden die Kinder traumatisiert. Also wir versuchen ja eigentlich immer, ob es jetzt bei Geburt ist, ob es bei Trauer, bei Verlust, Kinder immer davor Kinder zu schützen und ihnen diese heile Welt auch zu lassen, also von allem fernzuhalten. Und das mache ich und du auch nicht. Das ist einfach so, meine großen Kinder haben, ich habe ihnen die Entscheidung gelassen, bei meiner letzten Geburt haben wir eine Familiengeburt gemacht. Und für mich war das ein total geschützter Ort und ich wollte ihn einfach auch natürlich teilhaben lassen daran, an meiner täglichen Arbeit, um das natürlich auch besser zu verstehen, weil keiner versteht Geburt, wenn er das nicht mal auch selber erlebt hat. Deshalb war auch meine beste Freundin bei meiner ersten Geburt dabei, weil ich einfach mal wollte, dass sie weiß, wie ich arbeite und wie das so ist. Ja, das ist natürlich sehr intim.
Life-Lesson.
Ja, genau. Ja, aber es ist...
Ja, voll.
Das ist ja das... Man kann ja nicht einfach Leute mit zur Geburt nehmen, so wie im Praktikum ist jetzt bei einer Hebamme ja schon was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie im... Was fällt mir jetzt gerade an, in einer Agentur oder so im Praktikum macht. Aber ich finde es halt schon... und deshalb, wenn man auch eine Hebammenschülerin dabei hat, versuche ich den Frauen schon immer auch zu sagen, ich weiß, es ist jetzt... Wir müssen, wenn das gar nicht für dich passt, aber um halt... weitere Hebammen auszubilden.
Wissen weiterzugeben.
Wissen weiterzugeben, ist es halt einfach toll, wenn sich da jemand in die Ecke hocken kann. Und ich habe meine Geburten immer dann so genutzt, einfach auch meinen Freundinnen das zu zeigen, wie das ist, ne? Also wie Geburt sein kann.
Und wir machen jetzt mal eine kurze Pause für ein bisschen Werbung.
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 Karin, du hast den Film Orgasmic Birth angesprochen. Ich habe natürlich auch reingeguckt. Das ist natürlich auch toll, dass es Menschen gibt, die einfach uns dieses Filmmaterial in ihrer intimsten Situation einfach zur Verfügung stellen, um es einfach für Frauen, die schwanger sind oder nicht schwanger sind, einfach Kinder gebären wollen, einfach zu zeigen, wie Geburt ablaufen kann und wie wichtig einfach die Hormone unter der Geburt sind, weil die Hormone... Wir haben Endorphine, wir haben Oxytocin, die uns einfach helfen, in dieser Situation einfach das durchzustehen. Und leider ist die Geburtshilfe dahin in sich verändert, indem sie in diesen klinischen Teil gegangen ist und dass man das natürlich da nicht immer so ausleben kann. Und das ist halt schwierig. Karin hat in einem ganz tollen Krankenhaus als Beleghebamme gearbeitet und du kannst mal sagen, also dein Chef war da der...
Ja, das war mir damals sozusagen schon klar, wie besonders das ist. Der hat in den 70er Jahren als erstes die Entbindungsbetten rausgeschmissen. Der war selbst bei Michel Audin, also das ist nochmal ein heißer Tipp für diejenigen von euch, die auf YouTube oder so sich einen großen alten Mann in der Geburtshilfe angucken wollen, Michel Audin, Franzose. Der hat damals mit Le Boyer zusammen im Prinzip die sanfte Geburt, das war damals das Schlagwort, also erfunden ist ja Quatsch, aber hat eine Revolution durch die Kreißsäle gebracht. Und
darf ich einmal ganz kurz noch was sagen? Also sanft, wir stellen uns immer, das heißt nicht, dass eine Geburt nicht laut sein darf, dass eine Frau nicht wirklich an ihre Grenzen kommt. Und das wollen wir euch heute auch mit dieser Folge einfach zeigen, dass auch wenn wir dieses Orgasmic benutzen, wenn wir sanft benutzen, dass es trotzdem ein lauter, kraftvoller und zerrender Akt ist, aber der halt, wenn die Bedingungen gut sind, dass das uns alles viel Kraft gibt und dass man das einfach schaffen kann. Und wir wollen auch dieses Bewusstsein wieder stärken, dass eine Frau denkt, wenn sie jetzt schwanger ist, dass sie sich freut auf ihre Geburt und nicht gleich denkt, oh Gott.
Ja, für mich ist sanft auch ein großes Missverständnis. Also wenn man das jetzt mal, ne, also im englischen Sprachgebrauch mit dem Wort gentle übersetzt, ist es eine Aufforderung an mich als Hebamme. Be gentle. Also sei du sanft und stell die Bedingungen zur Verfügung, dass die Frau in ihrer Kraft sein kann. Weil für mich ist das, was eine Frau leistet unter einer Geburt und auch das, was ich persönlich als gebärende Frau erlebt habe. Ich war ja auch schon 10 Jahre Hebamme, bevor ich mein erstes Kind gekriegt habe. Und ich fand meine Geburt null sanft. Und ich fand sie gleichzeitig wunderschön. Mhm. Und diese sanfte Geburt ist für mich ein Missverständnis. Darüber können wir, glaube ich, auch nochmal eine extra Folge machen. Ne, über dieses ganze sanft und Schmerz und ist Schmerz das Gegenteil von Hypnobirthing oder schließt sich das eine oder andere aus oder so, weil das ein ganz großes Missverständnis ja oft ist. Und wo waren wir stehen geblieben?
Du hast von Odon, Entschuldigung, sagst du Geburt.
Von der Klinik, genau. Also die, genau, in den 70er, 80er Jahren, man muss das auch dann so ein bisschen im Zeitgeist eingebettet sehen. Das war einfach dann die Zeit, wo erstens die klinische Geburtshilfe ganz schrecklich war. In den 60er, 70er Jahren programmierte Geburt und wirklich in OP-Saal-Atmosphäre.
Ja, und auch Frauen nacheinander.
Auf Pritschen da irgendwie mehr also oder weniger auch Raum. Festgeschnallt und nur mit spanischen Wänden getrennt und so ganz schrecklich. Und wirklich so, ne, Mädel, nun stelle ich mal nicht so.
Also das meine Mutter hat auch noch so geboren.
Ja, meine Mutter auch. Ich bin ja auch ein bisschen älter als
du. Ja, ich weiß, du bist ein bisschen älter. Aber auch meine Mutter hat noch so geboren, dass halt wirklich, dass sie, da war nur so ein Vorhang dazwischen.
Ja, genau.
Und das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, auch wie damals mit den Kindern dann umgegangen wurde. Also ne, mit den Füßen, Kopf über, so ne, und Klaps auf den Po und so. Das war ja damals Realität. Und dann kam eben die Zeit der Friedensbewegung, der Frauenbewegung, Ende 60er, 70er Jahre. Und da sind die Frauen aufgestanden, haben gesagt, so wollen wir nicht unsere Kinder kriegen. Und deshalb war das einfach so eine zeitgeistige Situation auch. Und mein alter Chef, Dr. Müller, den kann ich an dieser Stelle, hört es natürlich nicht, ist ja auch schon ein alter Herr, der hat einfach in den 70er Jahren schon wirklich erstens die ganzen Entbindungsbetten, die damals wirklich ja Pritschen waren, mit so Beinhalter noch dran und so, rausgeschmissen und ersetzt durch 2x2 Meter große Schaumstoffblöcke sozusagen und also so eine Bliegewiese sozusagen.
Ja, super, einfach
Platz so. Und das war damals revolutionär und die ersten Gebärhocker, die wir hatten, haben irgendwelche Tischler, Väter irgendwie da per Hand angefertigt und so, weil das gab es einfach noch gar nicht. Und so habe ich quasi Geburtshilfe kennengelernt. Also ich kann mich natürlich bis heute an die erste Geburt, die ich als Praktikantin eben auch im Kreißsaal, also kurz nach dem Abi gesehen habe.
Auch in diesem Kreißsaal?
Ja.
Ach so, okay.
Ja. Und das war Zufall damals, also weil das war einfach das Krankenhaus, was bei mir um die Ecke war und ich wollte Hebamme werden und habe dann da gefragt, kann ich mal bei euch ein Praktikum machen? Und ich bin dann direkt nach der Ausbildung, die einigermaßen schrecklich war, wie damals die meisten Hebammenausbildungen, auch gleich wieder dorthin zurückgegangen, weil das so meine prägende, ich habe dann ein halbes Jahr im Kreißsaal gearbeitet, bevor ich die Hebammenausbildung gemacht habe. Und das war sozusagen eine ganz wichtige prägende Zeit, weil ich gesehen habe, wie Frauen gebären können, wenn man sie lässt. Und das hat mich immer auch durch diese Ausbildung getragen, weil das einfach ungefähr das Kontrastprogramm dazu war.
Genau, weil du wusstest, wo du hin wolltest.
Genau, und weil ich auch wusste, wie Geburt sein kann, wenn man es in Ruhe lässt. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass man da irgendwie Wald- und Wiesenmedizin gemacht hat. Das war ein ganz normales Krankenhaus mit OP und mit Intensivstationen und mit allem Zip und Zap. Aber man hat einfach Geburtshilfe so verstanden, wie ich das wie so ein Schwamm auch aufgesaugt habe, wo ich wirklich ganz basale Dinge sofort verstanden habe, wie Gebären geht oder gelingen kann. So, und das sind einfach die Bedingungen für sowas wie Orgasmic Birth, dass eine Frau so sein kann, wie sie ist, dass man sie nicht stört. Also ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, eine gesunde Geburt ist eben störanfällig. Also keine Ahnung, Veterinärmediziner hier, Tierärzte, die wissen das ganz genau. Ne, wenn man irgendwie, keine Ahnung, die Katze versteckt sich halt im Schrank, wenn die ihr Kind kriegt. Und man darf
die nicht
eine Kuh oder ein Pferd oder was auch immer oder eine Hundefrau, die darf man nicht stören beim Gebären. Man muss die echt in Ruhe lassen. Und das ist für uns Menschen ja genauso. Und wir werden eben nicht in Ruhe gelassen. Kommen dann in Kreißsaal an. Also so
aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil man immer das Gefühl hat, und so geht's mir ganz oft im Kreißsaal. Jetzt musst du aber auch mal was machen, Sissy, sagen die immer zu mir.
Ja.
Da hast du auch zu spät reagiert, tu was.
Und dieser Aktionismus in der Geburtshilfe.
Genau, dass man was tun muss, weil man ist nur gut, wenn man was macht. Aber das ist ja immer so auch wie im normalen Leben. Also man muss halt was tun und Geburt geht halt nicht so.
Da Geburt ist lassen und nicht tun.
Genau, und da ist es halt einfach auch Zeitenfaktor. Ja. Ne? Und wir leben in einer, auch jetzt wieder klar, du hast jetzt gerade von den 70er Jahren geredet, aber ich denke mal, man merkt es jetzt gerade wieder, dass viele Dinge einfach zurückkommen, weil wir diese Zeit nicht haben. Wir haben keine Zeit, um Frauen gebären zu lassen.
Ja, wir haben keine Zeit, um unsere Freunde zu treffen. Also das ist einfach so weitreichend. Wir sind es auch gewohnt. Also
und wie lange dauert das denn, Sissy?
Ja, genau.
Und wie lange dauert das jetzt noch?
Genau.
So, keine Ahnung.
Ja, genau. Also fängt ja schon beim ET an. Wann kommt denn das Baby? Wann kann ich es in meinen Kalender eintragen? Und so. Also so, wir wissen alle, dass ihr dazuhört. Natürlich wisst, dass man das nicht weiß. Und dass es sozusagen auch die große Herausforderung ist, sich einzulassen auf diese ganze große Unwägbarkeit. Also das ist, glaube ich, auch ein großes Wort für eine Geburt. Unwägbarkeit, Kontrollverlust auch, ist auch wieder, hat auch wieder viel mit Orgasmus zu tun, finde ich. wirklich Kontrollverlust zu erleben und ihn auch zuzulassen. Viele Frauen haben auch da ordentlicher Respekt vor, dass sie so dieses, also nicht zu wissen, wie lange noch zum Beispiel, aber auch nicht zu wissen, wie bin ich dann und wie halte ich das aus und so in der Situation gegenüberzustellen, wo man sich im begrenzten Rahmen natürlich geburtsvorbereiten kann, aber ja trotzdem auch aufbricht in ein unbekanntes Land und auf eine herausfordernde Reise sich begibt, wo man eben nicht weiß, wo man am Ende rauskommt. Also das schon, also so. Am Ende liegt man da und hat ein Baby im Arm und Mutter und Kind wohlauf, so. Aber es ist eben auch echt ein Abenteuer.
Ja, und sich zu spüren, sich anzufassen. Und das merke ich auch wieder darum, dass wirklich auch oft einfach diese seine Vulva zu berühren. Ich versuche auch
während
immer
der Geburt,
während der Geburt Frauen zu ermutigen, weil ich habe...
Oh, ich will da doch nicht anfassen.
Genau, aber es ist einfach gut und sich auch zu spüren. Und ich kann nur sagen, ich habe 3 Geburten erleben dürfen. Bin ich sehr dankbar und ich sage immer wieder, ich bin wirklich auch traurig. Also ich würde das auch auf jeden Fall noch 3-mal so machen, weil ich es wirklich einfach ein geiles Erlebnis fand. Und auch wenn es einfach meine 3. Geburt, die war ganz schön hart, da war ich echt so buh, die hat mich an meine Grenzen gebracht. Aber meine 2. Geburt, die war wirklich so eine Geburt, wo ich total bei mir war, wo ich auch die ganze Zeit auch immer selber angefasst habe. Es hat mir irgendwie total geholfen. Und da war ich einfach ganz, da war ich gar nicht so, dass ich laut war. Das fand ich schon eher, das kam der Ekstase sehr nah. Und da habe ich auf jeden Fall so Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich kann das jetzt nicht mit einem normalen Orgasmus vergleichen, aber ich habe einfach gemerkt, wie gut das war, sich anzufassen, sich selber zu spüren und wie mir das geholfen hat. Also, dass ich einfach wirklich immer so mich selber richtig gut gespürt habe.
Ja.
Und dann hatte ich wiederum danach eine Geburt, die war so, boah, die hat mich richtig rumgehauen. Da musste ich mich wirklich wieder im Kopf dazu bringen, dass ich da hinkomme.
Ja.
Also total unterschiedlich, aber ich kann halt einfach nur sagen, es waren einfach 2 so krasse Erlebnisse, die ich nicht missen will. Das heißt nicht, dass die nicht, ja, die waren richtig geil. Und ich bin schon auch ein bisschen traurig. Also
voll.
Deshalb.
Ich habe geheult nach der Geburt meiner 2. Tochter. Habe ich geheult, einfach nur in der Ahnung.
Das war's.
Das war das letzte Mal möglicherweise, diese Ahnung sollte sich bestätigen, weil die ging dann ja auch so schnell. Meine 2. Geburt ging so schnell, ich war total traurig darüber.
Ja, das kann ich verstehen. Meine 1. Geburt ging so schnell und ich habe gedacht so, nee, das war's jetzt schon, jetzt ist er schon da. Und ich hatte irgendwie so noch so viele Vorstellungen, was ich noch machen wollen möchte unter der Geburt. So so ein paar Fotos und so, wie man dann da so leicht, und es war gleich so von 0 auf 100. Und deshalb kann ich euch alle, die uns zuhören und die es vor sich haben, also
freut euch drauf.
Ein sehr, sehr geiles Erlebnis.
Ja, mega. Mega, mega. Also man muss auch sagen, wir hatten auch beide Glück, Geschenk. Danke, danke, danke. Weil eine gute Geburt kann man ja nicht machen. Und das ist schon, finde ich, also man entwickelt schon gerade auch als Hebamme natürlich, weil man ja auch viel gesehen hat. Also es gibt, wir beide wissen, wie es auch echt auch richtig doof laufen kann, so bei einer Geburt. Und man Pech haben kann und alle medizinischen Interventionen manchmal auch ja auch notwendig sind. Und wir hatten einfach beide das Glück, unter medizinischen Aspekten gute, glatte Geburten zu haben.
Mhm, auf jeden
Fall. Das ist auch nicht jeder Frau geschenkt. Und ich finde das auch wichtig, also für mich war natürlich auch als Hebamme, meine eigenen Geburten waren eine wichtige Erfahrung. Aber man muss sich natürlich auch hüten davor, zu viel von der eigenen Erfahrung.
Überhaupt nicht.
Aber es gibt ja auch sowas so.
Es gibt auch Frauen, die denken, eine Hebamme ist besser, wenn sie selber geboren hat. Und da kann ich euch auch sagen.
Und auch eine Frau, die, weiß ich nicht, 3 Kinder easy peasy gestillt hat und die irgendwie immer gut gepennt haben, dass sie sagen, man muss das ja nur so machen wie ich. Also ich hab's halt raus.
Quatsch.
Ja, also so sagt man das nicht, aber es gibt ja schon so ein bisschen diesen Battle unter den Frauen, da auch performen zu wollen und stolz zu sein darauf sozusagen, dass man es jetzt mal gut hingekriegt hat. Das ist ja keine Leistung. Es ist natürlich toll und man kann sich darüber freuen und ich mit diesem Wort stolz habe ich sowieso ein bisschen Problem, aber das ist mein persönliches Ding. Das ist ja nichts, was man macht oder abliefert. Aber ich hatte das als Hebamme schon so ein bisschen, also ich habe mich schon auch gefreut, dass es so kam. Also ich weiß, ich hätte schon auch, also natürlich hätte ich es nicht so super gefunden, wenn das eben eine totale Grützgeburt gewesen wäre.
Also ich hatte sehr Respekt vor meiner ersten Geburt, weil ich gedacht habe, so okay, man hat halt so genau.
Wir wollten ja auch beide zu Hause bleiben.
Wir wollten zu Hause bleiben.
Sind es auch geblieben.
Ist Gott sei Dank geblieben, aber man hat natürlich schon so, dadurch, dass man diesen Anspruch auch hat und das ist natürlich auch, wenn man diesen Beruf ausübt.
Klar, liegt dann, die Latte hoch.
Dann ist die Latte hoch und man will entspannt sein, man will das alles so, dass man das dann letztendlich so umsetzen kann, das ist halt, das ist nur dahingestellt, ich hatte einfach tolle Hebammen um mich herum, die mir diesen geschützten Raum gegeben haben und wir sind wieder an diesem Punkt, wo wir immer sind, wir wünschen es einfach für jede Frau, diesen geschützten Raum zu haben, egal ob eine Geburt dann auch vielleicht ein Kaiserschnitt sein musste, auch da kann man einen geschützten Raum für eine Frau schaffen und wir sind gerade ganz aktuell in einer der schlimmsten Krisen, die wir seit langem haben, indem wir in der Corona-Pandemie sind, wo wir einfach wieder sehen, dass der Pflegenotstand, und das betrifft ja nun auch einfach die Geburtshilfe auch mit, so groß ist, dass einfach nicht jeder Frau leider dieses Geschenk gemacht werden kann, dass sie diesen geschützten Raum kriegt, egal wie eine Geburt ausgeht. Und das, das ist schon für uns als Hebammen sehr, sehr, sehr schwer zu ertragen, weil uns täglich Nachrichten, ob über Instagram, ob Mails erreichen und das wirklich schwierig ist, dieses Leid einfach auch zu ertragen und man ist so machtlos und das ist wirklich schlimm.
Ja, vor allen Dingen, weil wir ja wissen, wie es anders sein könnte und dass manche Dinge ja wirklich ganz einfach sind. Mhm. Also im Sinne von, wenn eine 1:1 Betreuung gewährleistet ist, jede Frau eine Hebamme hat, dann macht das so viel aus. Und das ist ja durchaus in messbaren Faktoren so. Diese Frauen brauchen einfach deutlich weniger Schmerzmittel, ne, oder haben deutlich seltener einen Kaiserschnitt. Das ist ja wirklich statistisch signifikant messbar, 100.000 Mal bewiesen, dass das so ist. Weil einfach jemand da ist, der einen dadurch coacht und diese Energie hält sozusagen und diesen Schutzraum bereitstellt, dass eine Frau da wirklich ihre, das ist ja auch so eine weibliche Ressource, gebären können, so dass sie da aus dem Vollen schöpft. Und dafür braucht es natürlich Präsenz. Und
Personal.
Das ist dann relativ banal, einfach Personal zu haben. Ne? Und da können wir jetzt berufspolitisch natürlich ganz viel zu sagen. Das ist natürlich letztlich eine einfache Lösung gäbe, indem man einfach doppelt so viele Hebammen einstellt. Macht man aber nicht. Mhm. Und das ist bedauerlich. Und wir müssen damit leben. Und ihr da draußen müsst damit leben, dass das so ist. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass ihr euch früh in der Schwangerschaft
vorbereitet
und es nicht unterschätzt. Und die sind, dann geht man ins Krankenhaus, sind die da dann und so. Das ist ja auch richtig. Aber es ist eben erstens nicht egal, wo man hingeht, überhaupt welchen Geburtsort man auswählt und dass man, wenn man sich dieses Netz sozusagen an Betreuung gut knüpfen will, dann muss man einfach auch so früh sich kümmern und man muss sich wirklich kümmern. So die Idee, auch ich rufe da einfach mal irgendwen an und so, so funktioniert es halt nicht. Man muss da echt hinterher sein und es gibt so viele Frauen, das schreiben die, ich hatte so viel zu tun im Job und dann sind wir auch noch umgezogen und ich konnte mich dann jetzt halt erst in der 30. Woche um irgendwas kümmern. Ja, also da ist die Priorität einfach wirklich wichtig.
Aber das ist uns wichtig an unserem Podcast auch, dass wir euch einfach Wissen vermitteln, dass wir euch aufklären, dass ihr einfach genau wisst, was auf euch zukommen wird. Wir werden die unterschiedlichsten Themen sozusagen nochmal wirklich ganz genau auseinandergehen. Mit Orgasmic Birth wollten wir einfach zeigen, wie wichtig Sexualität und Geburt miteinander zusammenhängen, dass man diese Dinge erleben kann, dass es kein Mythos ist, aber natürlich, dass nicht jede Frau das erleben kann. Und genau, dass wir einfach eure Fragen hier beantworten werden und euch zur Seite stehen werden in dieser doch echt schwierigen Zeit auch.
Das hast du sehr schön gesagt.
Eigentlich wollte ich jetzt noch gleich zu Ende machen, aber eigentlich haben wir heute alles gesagt und freuen uns sehr, Karen.
Ja, wir freuen uns sehr.
Auf die nächste Folge.
Genau. Sind ein bisschen aufgeregt und wie das immer so ist.
Das merkt man dir gar nicht an.
Gleich in 10 Minuten fallen uns die ganzen Sachen ein, die wir natürlich noch gerne erzählt hätten. Wenn wir ins Quatschen kommen, kommen wir auch ins Quatschen.
Genau.
Worüber reden wir in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge werden wir euch, was ihr wirklich braucht und was ihr über das Wochenbett wissen müsst, einiges erzählen.
Wochenbett, genau, was ihr echt wissen müsst und was da aus euch rauskleckert, oben und unten.
Genau, wir freuen uns auf euch. Hebammsalon mit Karin
und mit Sissi.
Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin.
Produktion Lisa Kolinski, Redaktion Julia Knörnschild.